Willkommen zu Bush Baby von Berlin nach Afrika. Deinem Podcast, wenn es um Themen rund um Afrika geht. Ob Reiseinspirationen, das Mindset oder Lebensgeschichten, die Afrika geprägt hat. Wenn dich die Sonnenuntergänge nicht mehr loslassen, dich die Wildnis immer wieder in den Bann zieht, du das Meeresrauschen bei Kapstadt vermisst oder du Inspirationen für deine erste Reise suchst. Also lehn dich zurück, nimm dir einen Drink und genieß die kommende Folge. Schön, dass du hier bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu Bush Baby.
Hallöchen.
Ich habe hier die wundervolle Camilla heute im Podcast. Und wir beide kennen uns seit November 2018. Wir haben uns beide in Südafrika kennengelernt. Und zwar bei einem Schnupper-Ranger-Kurs von Eco-Training. Und sitzen heute hier im wunderschönen Allgäu, also ja, ganz woanders. Und wollen euch ein bisschen darüber erzählen, wie haben wir uns kennengelernt und vor allem, wie ist unser, und vor allen Dingen ja eigentlich dein Weg danach auch, anders weitergegangen. Denn du hast mit einem Team ein spannendes Projekt umgesetzt und bist von Berlin nach...
Ouazzaat in Marokko.
Nicht nur gelaufen, sondern hast dich dahin bewegt. Und was es damit auf sich hat und warum es nach Marokko ging, das werden wir auch erfahren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Hallihallo.
Hallöchen, ich freue mich auch.
damit die Hörer immer so ein kurzes Bild von dir haben, wer du bist, gibt es ein kleines Kurzprofil zu dir, um einmal zu wissen, wer ist Camilla eigentlich? Und drei Fragen, und zwar: Beschreib dein Leben in einer Minute.
Das ist eine gemeine Frage, so spontan, beschreib dein Leben in einer Minute. Ich bin, also so lebenslauftechnisch, bin ich im Allgäu geboren, 95er Jahrgang, das heißt, ich bin jetzt frische 25 Jahre alt, ein Vierteljahrhundert. Und bin auch komplett im Allgäu aufgewachsen, habe mein Abi gemacht, habe mal so ein bisschen hier und da gearbeitet und dann habe ich studiert, Filmkamera. Bin dann nach dem Studium auch in den Job gegangen, wusste aber schon, dass ich auch dann reisen will. Mhm. Und genau, habe, ja, wie gesagt, dann meine Zelte abgebrochen und bin auch reisen gegangen. Da kommen wir ja gleich noch mehr drauf zurück. Mhm. Ja, und ansonsten würde ich sagen, kann man bei mir vielleicht noch dazu sagen, dass ich ein recht aktiver, sportlicher Mensch bin, komme aus dem Mountainbiken und ich glaube, das sind so die Dinge, die man so mal in einer Minute kurz erzählen kann.
Sehr gut, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Die zweite Frage, was verbindest du mit Afrika?
Mit Afrika verbinde ich in erster Linie Ursprünglichkeit. Also Natur, Ruhe, Freiraum. Einfach, ich meine, wir kommen da ja irgendwo alle her. Und es ist einfach noch extrem ursprünglich, was du nicht vergleichen kannst mit irgendeinem anderen Platz. Und das Gefühl, wenn du dort bist, ist einfach Hammer. Also, wenn dann um dich rum alles lebt, in der Natur. Und das ist das, was ich mit Afrika verbinde.
Ja. Ach, schön. Und was war denn bisher dein größtes Abenteuer?
So insgesamt? Ja. Oh, das ist auch eine sehr schwere Frage. Ich habe schon, glaube ich, ganz viele Abenteuer erlebt, da jetzt zu picken. Ich kann ja mal eins picken, worauf wir auf jeden Fall nicht mehr zu sprechen kommen. Eins der größten Abenteuer war eben nach dem letzten Projekt, das ich gemacht hatte, eben nach Marokko zu gehen. Danach habe ich dann entschlossen, zurück mit dem Zug und mit dem Bus und der Fähre nach Gibraltar. Und dann habe ich von Gibraltar ein Boot gehitchhiked, ein Segelboot, und bin mit dem Segelboot über den Atlantik.
Yay.
Und habe dann 3 Monate auf einem Segelboot gearbeitet in den USA. Das war ein recht großes Erlebnis.
Ja, das glaube ich. Krass. Ja. Es gibt irgendwie 1000 Themen und Abenteuer, die dich so begleiten oder die man auch mit dir verbindet. Ja, ich würde ganz gerne am Anfang einmal so sagen, wie haben wir uns kennengelernt? Weil das begann ja in Afrika mit uns beiden und auch der Weg danach. Und dann aber auch auf jeden Fall gerne erfahren wollen, was danach dein cooles Projekt war. Ja, ich sagte ja, im November 2018 ist es gestartet. In Johannesburg sind wir das erste Mal aufeinander getroffen und dort im Emeralds Guesthouse. Das Guesthouse sozusagen, wo sich naja, alle vorher irgendwie sehen, um mit Eco-Training einen Ranger-Kurs zu machen. Und wir haben beide sozusagen 2 Wochen ja, so einen Schnupper-Kennenlernen ausgewählt und gemacht. Und du saßt, glaube ich, da schon abends und hast irgendwie gegessen und ich bin dann mit reingekommen und so, kann ich mich mit dir dazusetzen? Und so begannen dann irgendwie 2 aufregende Wochen, ja. Mhm. Vielleicht kannst du sagen, was haben wir da irgendwie gemacht oder warum hast du das eigentlich auch ausgewählt? Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, war irgendwie ja so eine verrückte Idee. Wir haben ja beide witzigerweise auch über ein Hörbuch sind wir auf Eco-Training, auf das Projekt gekommen von einer jungen Dame, die eben von Berlin nach Afrika eben in den Busch gegangen ist und dort eben eine Ausbildung gemacht hat als Guide. Und ja, uns hat es, glaube ich, beide gleichermaßen geflasht. Und wir haben dann eben, wir kannten uns ja vorher nicht unabhängig voneinander, beschlossen, das wäre eigentlich eine coole Sache, einfach das auch mal auszuprobieren. Und warum eigentlich nicht? Richtig. Ist ja immer so die Sache. Es sind so viele Dinge, die du tun könntest, und dann warum eigentlich nicht?
Ja.
Ja, und dann ist es so, dass man da eben 2 Wochen wirklich im Busch lebt, in Zelten unter einfachsten Bedingungen, dann aber wirklich viel lernt. Also es ist nicht so, wir machen jetzt hier 2 Wochen Hari-Safari, sondern wir sind da wirklich 2 Wochen, wir hatten da Unterricht, Kurse, wo wir gelernt haben über Vögel, über Tiere im Allgemeinen, Pflanzen, wir haben jeden Tag, wir hatten einen geilen Tagesablauf. Ich meine, du stehst da morgens um 5 auf, wirst du mit
sehr
Trommeln.
Strikten,
genau. Ja, strikt. Wirst da mit einer Trommel geweckt, so läuft jemand durchs Camp mit einer Trommel und du wachst da in deinem Zelt auf und es ist gerade so am hell werden. Um dich rum ist all die Vögel und alles fängt an zu leben und so. Das ist abgedreht. Ja, und dann haben wir halt da morgens erstmal entweder kriegst halt ein kleines Frühstück, dann gibst du erstmal so deinen Track. Walk oder du gehst halt auf Tour mit dem Auto und fährst dann da eben im Busch durch die Gegend. Und dann ist es aber eben nicht so, wir gucken nur, sondern du lernst wirklich, das ist der Vogel und der macht das und das hängt hiermit zusammen.
Ja, richtig.
Dann Geschichten, dass irgendwie
Bäume
und auch so wie alles funktioniert. Also das Coolste fand ich auch so, wie sie dann uns beigebracht haben mit den Giraffen und dem Wind, wie die fressen. Und haben wir so angehalten mit der Nicola, unserem Guide. Und dann meinte sie, ja, ist jetzt nicht so viel los heute mit Tieren. Und dann hat sie gesagt, aber guck mal, ich zeige euch mal was.
Ja, und der Baum dann diesen Stoff ab.
Also ja, genau. Dann hat die quasi mit uns gesagt, hier, nibbelt mal so, probiert mal das Blatt, kaut mal so ein bisschen auf dem Blatt rum. Das schmeckt doch eigentlich süßlich. So, ja, okay. Dann hat sie gesagt, jetzt hier, komm mal du aus dem Auto raus, schlag mal mit dem Stock ein bisschen auf den Busch rum.
Das war Melanie, glaube ich, sogar, ja.
Ja, genau. Dann hieß es so, schlag mal auf den Busch ein. Dann hat sie so auf den Busch eingeschlagen. So nach dem Motto, imitiert, dass da eine Giraffe dran frisst. Und dann haben wir ein paar Minuten gewartet. Dann hat sie so gesagt, jetzt probiert mal nochmal die Blätter. Mhm. Und da waren die total bitter. Und dann sagt sie so, ja, der Baum entwickelt oder der Busch entwickelt dann Bitterstoffe oder so gewisse Stoffe, Vitamine, die Tiere nicht vertragen. Und dann, damit der nicht mehr gefressen wird.
Ja.
So. Und der Witz ist, dass die Giraffen deswegen gegen den Wind fressen, weil mit dem Wind diese Stoffe getragen werden und die nächsten Büsche wissen einfach schon Bescheid. Oh mein Gott, da kommt eine Giraffe auf uns zu und entwickeln schon die Stoffe, bevor die Giraffe da ist.
Ja.
Das war total cool. Und so, das war halt unser Camp. Dann sind wir halt eben vormittags auf Tour, dann gibt's irgendwann Frühstück, dann gibt's eine Lecture, irgendwann gibt's Mittagessen. Dann gibt es abends nochmal eine Tour und du bist halt einfach nur auf den Beinen.
Und du fällst halt auch echt zeitig tot ins Bett, so, ne?
Mhm.
Und dachtest irgendwie, es ist um 9, oh mein Gott, okay, dann war es auch schon dunkel, weil man hat auch keine Elektrizität da großartig, sondern du bist ja mit deiner Stirnlampe da umhergelaufen und hast immer gedacht, wo ist das Tier? Weil man muss ja dazu sagen, dass die ja jetzt auch keine Zäune oder ähnliches haben, sondern du bist halt wirklich frei draußen. Und auch wenn wir, ja, wo wir in den Camps angekommen sind, war es dann auch erstmal ein Briefing, wie bewegt man sich, wo findest du was? Gerade wenn nachts musst du irgendwie doch mal auf Toilette oder läufst halt vom Lagerfeuer zum Zelt und es ist schon dunkel. wie leuchtest du und guckst, ob da ja Augen reflektieren. Und dann aber auch immer die Frage, und was ist denn, wenn Augen reflektieren? Bleibe ich stehen? Renne ich weg? Aber die goldene Regel, niemals rennen im Busch.
Richtig.
Ja, das war auf jeden Fall eine krass aufregende Zeit. Ich weiß auch noch, da waren wir Makuleki in dem Camp, was muss man dazu sagen, gefühlt ein kleines Glamping-Camp war, weil ja. Wir dann schon so auf Holz gebaut, so ein Zelt, also ein größeres Zelt hatte, wo man drin stehen konnte, und auch mit so einem kleinen Bad dran und also schon der Traum war und nicht, danach waren wir wirklich in so einem kleinen Iglo-Zelt dann nur noch mit Matratze auf dem Boden.
Ganz kuschelig.
Ja, und aber mein Kollege, weiß ich noch, es war, weiß nicht, ob es die erste oder die zweite Nacht, auf jeden Fall relativ am Anfang. Ich glaube, du hast gepennt dann schon. Ich wurde wieder wach, weil es halt irgendwie geraschelt hat und du hast so Schritte gehört und dann hatten wir halt Elefanten genau neben uns und du hast die Fressen hören und so diese Bäume knacken und dann weiß ich, da habe ich immer noch gesagt, komm her, wir haben tatsächlich einen Elefanten neben uns.
Und ich habe einfach nur hart gepennt und das Gas gecheckt.
Ja, krass. Ja, ja, das sind schon echt tolle Erlebnisse irgendwie so. Ja.
Vor allem, es ist ja wirklich ein Schnupperding auch, das heißt, es war für uns so das erste Mal überhaupt im Busch und das war schon eine krasse Erfahrung, vor allem dann nicht einfach nur so von außen drauf zu gucken, sondern
zu, mittendrin, zu sein,
mittendrin zu sein, auch zu versuchen, das zu verstehen, mal wirklich so einen Eindruck zu kriegen. Ich meine, klar, wir sind da natürlich die absoluten Touri-Anfänger trotzdem, aber da einfach mal wirklich so zu spüren, wie da noch irgendwie alles so zusammenhängt und wie das funktioniert, das war riesig. Ja. Also auch so die Ehrfurcht, die du dann hast vor den Dingen, vor der Natur. Ich meine, zu stehen, zu Fuß oder im Busch zu hocken. Wir sind ja wirklich zu Fuß durch den Busch gelaufen. Dann unmittelbar neben dir, einmal dieses Mal, wo die Büffel auf uns zugerannt sind.
Oh ja.
So,
ja.
Und dann die Biege kurz vor uns gemacht. Das ist so.
Und dann so, wir laufen jetzt hier ganz ruhig weiter. Keiner rennt los und du vertraust drauf, dass der Guide irgendwie das Richtige macht und tut und du halt nicht irgendwie plötzlich losrennst und denkst,
ja. Und, so. Und das ist halt das, was ich eben sage mit dieser Ursprünglichkeit, dass du wirklich dann spürst, so, boah, krass, das ist ein ganz anderes Gefühl da.
Ja, und das fand ich auch beeindruckend, du bist halt irgendwie in Relation dann so winzig, ne? Wenn du irgendwie zum einen von der Weite, die wir da gesehen haben, wo einfach rings so um dich herum nichts anderes ist, du keinen anderen Menschen siehst, kein anderes Camp, kein anderes Haus. Aber auch, wenn wir irgendwie zu Fuß draußen waren oder die Büffel kamen. Und ich weiß auch noch, einmal sind wir so wie im Berg hoch und dann kamen so Elefantenbullen runter. Und sie setzt euch alle irgendwie hin und seid ganz still. Und dir schon klar wird, in dem Moment wärst du jetzt irgendwie der Schwächere. Ja? Also du bist halt so der Natur im positiven Sinne ausgeliefert und bist halt richtig irgendwie Teil dessen wieder. Ja.
Und auch zu lernen überhaupt, wie gehe ich damit um? Ja. Also auch nicht so bescheuerte Ängste zu haben, sondern einfach wirklich zu sagen, okay, hey, so und so gehe ich damit um und dann passt es im Normalfall. Ja. Das war auch so interessant und dass du auch einfach in einem Gebiet, wo, also wir haben ja auch einmal wirklich so 200 Meter neben dem Camp hatten wir Löwen.
Ja.
Und das war das Camp, wo wir nicht auf dem Holz waren, sondern wo wir in diesem kleinen Iglo-Zelt waren. Und dann gehst du, da ist da kein Zaun, da ist da gar nichts. Du siehst noch, bevor du schlafen gehst, liegen da 200 Meter neben dem Zelt Löwen und du gehst dann in dein kleines Zelt mit der dünnen Stoffwand einfach schlafen.
Ja.
So, und dass du aber erfährst, dass das läuft,
dass das
funktioniert.
Ja.
Das sind so Sachen und da denkst du halt auch so, ja, das ist halt irgendwie, du bist halt so nah dran wieder und nicht eben hinter einer fetten Hauswand.
Genau, richtig.
Was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch total cool war, wie du es auch schon angeteasert hattest, wie wir uns da so kennengelernt haben. Und so irgendwie am ersten Abend schon zusammengehockt und dann irgendwie im Bus, wo wollen wir nebeneinander sitzen? Wie so Schulmädchen.
Ja.
Und dann hatten wir halt die Zeltaufteilung, haben wir uns gar nicht ausgesucht. Und dann hieß es so, ja, übrigens hier im Zelt, ja, Josie und Camilla. Und wir waren so, wie so kleine Mädels. Und dann irgendwie halt auch in der gleichen Gruppe gelandet. Und da sind wir ja echt gut zusammengewachsen. Das hat ja von Anfang an...
Ja, du bist ja auch gefühlt 24-7 zusammen. Du läufst, du bringst den ganzen Tag zusammen, schon in so einem kleinen Camp, jetzt auch mit allen anderen. Und dann teilst du noch das Zelt, was ja jetzt nicht so ist, dass man irgendwie drei Zimmer hat und was nicht aus dem Weg geht, sondern einen Meter nebeneinander liegt. Seine ganzen Klamotten da mit liegen hat. Also schon ja. Krass, ne?
So, von 0 auf 100. Ja. Das war schon Connecting. Ja, also du kommst da schon nah aneinander ran. Das ist auch so. Hat uns dann, glaube ich, auch gut verbunden.
Ja, das stimmt. Ach, deswegen sitzen wir doch jetzt hier im Alkohol.
Das ist wohl wahr.
Ja, was ich noch sagen wollte, war die, was ich auch sehr, sehr gut erinnere, so zwei Sachen, die mit Ruhe und mit tatsächlich Schweigen zu tun haben, was wir sogar hier auch im Allgäu gestern ja gemacht haben bei einer Wanderung. Wir hatten einen Bushwalk, wo es dann hieß, ja, so, ich male jetzt hier eine Linie im Sand und sobald die Gruppe da drüber steigt, ist sozusagen wirklich Schweigen angesagt für den gesamten Walk und erst am Ende, wenn der beendet ist, wird wieder eine Linie gezeichnet, trittst da drüber und dann kannst du wieder reden. Und währenddessen unterhältst du dich halt mehr oder minder nur mit Handzeichen, wenn irgendwas ist und du sagst, ich muss mal kurz irgendwie stoppen oder ich will was trinken, dann zeigst du halt darauf, aber es ist wirklich über 3-4 Stunden einfach Ruhe. Was einen krassen Effekt hat, fand ich. Also du, ja, es macht einfach wahnsinnig was mit dir, mit der Gruppe, wie du deine Umgebung wahrnimmst, wo deine Gedanken hingehen. Und das hatten wir zum einen bei dem Walk und zum anderen bei einem Silent Sunset, der auch sehr cool war. Das war dann in Botswana allerdings schon. Da sind wir, ja, so wirklich so wunderschöne rotbraune Gesteine hochgekraxelt und haben jeder einen Drink genommen und dann meinte unser Instructor damals, okay, jetzt sucht sich jeder irgendwie einen Platz und ihr sitzt nicht alle nebeneinander, wobei wir beide nebeneinander saßen. und die nächsten 20 Minuten wird sozusagen nicht miteinander geredet, sondern wirklich nur der Sonnenuntergang angeguckt. Und das erinnere ich auch noch als sehr emotional. Ich weiß, da sind einige dann wieder zusammengekommen. Auch wir, glaube ich, hatten so ein bisschen Tränen in den Augen. Einfach weil, also ich weiß, bei mir war das sehr, also man hat sich schon damit so beschäftigt, wie geht irgendwie alles weiter. Die zwei Wochen haben schon krass was in einem persönlich bewegt und das ja noch zum Anfang meines damaligen ersten Sabbaticals. Und dann hatten wir darüber gesprochen, ach ja, du hast schon immer so ein Abenteuer gehen und eigentlich willst du raus und da schwebte dir noch vor, ob du diese Jahresausbildung machst und sowas gleich ranhängst. Aber also, du bist in Abenteuer gegangen, aber ein ganz anderes, was wiederum aber auch mit Afrika zu tun hat. Ja, vielleicht kannst du da mal so...
Ja, das war...
wie hat sich das überhaupt ergeben oder wie kam es eigentlich überhaupt dazu? Weil ich weiß, wir sind auseinandergegangen und haben noch gequatscht und du hast gesagt, ach, du versuchst es irgendwie zu gucken, wie könntest du das Jahr mit Eco-Training machen als Guide.
Was ja witzig ist, weil es hat sich umgedreht. Du bist die, die es gemacht hat. Und ich hab dann einfach für mich überlegt, okay, was will ich machen? Ich wusste dann, okay, ich muss in irgendeine Richtung gehen. Ich liebe meinen Beruf als Kamerafrau, gar nicht die Frage, aber ich wollte einfach raus. Ich wollte einfach was sehen. Da ist so eine große Welt und ich wollte da nicht irgendwie immer am gleichen Spot bleiben. Und habe dann natürlich geguckt mit der Ausbildung, weil es mich halt schon geflasht hat, einfach die Zeit. Und es ist halt natürlich schon auch ein Kostenfaktor da. Und dann war das für mich so, okay, ich könnte das irgendwie schon stemmen, ich müsste jetzt noch so und so lange arbeiten, aber danach ist mein Geld halt auch instant weg und dann ist auch so dieses, okay, du hast dieses eine Jahr und dann bist du wieder zu Hause. Und dann, das war der eine Faktor, wo ich so war und dann war es halt irgendwie, ich war dann einfach offen. Ich habe dann einfach geguckt so, hey, guck doch einfach mal, was kommt. Und was mich einfach schon extrem lange ja auch beschäftigt, ist, dass ich es auch wichtig finde, was Gutes für die Gesellschaft zu tun, was in die Welt zu bringen, zu versuchen, was einen Mehrwert hat und nicht nur für sich Dinge zu tun, sondern eben auch, ja, einfach was, es ist irgendwie mein Anspruch, dass ich nicht nur an mich denke, sondern was auch, was Sinnstiftendes und vielleicht auch was anderen Leuten was bringt. Und dann hat mich parallel schon in der aktuellen Zeit einfach das Klimathema extrem beschäftigt, was es natürlich immer noch tut. Das ist eine Riesensache, die einfach... die eben mit allem zusammenhängt, die mit den Tieren in Afrika zusammenhängt, die mit unserem Leben zusammenhängt, mit Leben von vielen anderen, die überhaupt keinen Einfluss drauf haben. Und dann habe ich zufällig von einer Baumpflanzorganisation gehört, die nennt sich Plant for the Planet. Und die sitzen witzigerweise auch noch hier so eine Stunde mit dem Auto weg von mir. Und dann war ich so, ach ja, cool. Und habe mich da so reingeguckt und dachte mir so, was ist ja so cool, was die machen. Die pflanzen Bäume, die machen direkt was für den Klimaschutz und setzen aber den Rest der Zeit ganz viel Arbeit da rein in Education, in Ausbildung.
Ja.
Das heißt, die sammeln ganz viel Geld, um Kids wirklich an Samstagen auszubilden, um über Klimagerechtigkeit. So, und das war für mich so, hey cool, damit sollten wir anfangen. So sollten wir anfangen, dass wir einfach jung den Kiddos schon zeigen, so hey, schau mal, das passiert, wenn du einen Baum pflanzt. Und guck mal, so geht's den Leuten in Afrika aus diesen und diesen Gründen. Ja. Ja, und dann fand ich das so toll, was die gemacht haben. Und dann dachte ich mir, hä, wieso eigentlich nicht ein Projekt machen, um die zu unterstützen?
Mhm.
Und da hatte ich so die vage Idee, man könnte ja irgendwie eine Spendenwanderung machen.
Ja.
So irgendwie. Und dann habe ich dem angeschrieben, einfach random eine E-Mail, so, kostet ja nichts.
Ja.
Hey Leute, ich würde gerne 2500 Kilometer für euch durch Europa laufen und in diesem Zuge halt quasi mit Firmen zusammenarbeiten und pro Kilometer Spenden sammeln.
Okay.
Und die waren natürlich sofort high on fire, und fanden das voll cool und waren so, was bist denn du für ein verrückter Mensch? Und ja, dann sind wir zusammengekommen und witzigerweise war dann da noch eine andere Idee, bei denen da schon parallel gar kein Spendenprojekt zu machen, sondern ein Aufklärungsprojekt.
Okay.
Weil so viel gesprochen wird über die Probleme, die wir haben, die Katastrophen, die auf uns zukommen, alles so diese negativen Punkte so extrem besprochen werden, aber extrem wenig auch über Lösungen wirklich mal konstruktiv in der Gesellschaft diskutiert wird.
Was kann man eigentlich tun, ne?
Okay. Was ist einfach schon da, was ist schon möglich? Und zwar jetzt nicht, dass man dann irgendwie anfängt drüber, so es entscheidet sich nur beim kleinen Menschen, sondern wir wollten über große Lösungen sprechen, wir wollten auch was an die Politik tragen.
Ja.
Wir sind dann eben zusammengekommen in einem kleinen Team und haben gesagt, hey, wir machen ein Projekt, wir machen eine Bewegung, wir starten in Berlin und bewegen uns zu Fuß, mit dem Zug und per Boot, klar, muss ja irgendwie über Wasser kommen, bis nach Ouarzazate in Marokko. Ouarzazate. Und
warum ist, lass mich da mal einhaken, richtig? Warum ist das, weil hast gesagt, du willst gerne 2500 Kilometer durch Europa wandern.
Mhm.
Jetzt hast du gesagt, okay, es geht von Berlin nach Ouarzazate.
Richtig.
und Marokko, warum Marokko?
Genau, da gibt es unterschiedliche Gründe für. Zum einen ist in Ouarzazate in Marokko ein unglaublich krasses, tolles Projekt umgesetzt worden und da wird auch immer noch weiter dran gebaut und es wird noch vergrößert. Und zwar ist es eine solarthermische Anlage und zwar eine der größten weltweit. Das ist ein riesiges Teil und die produzieren Strom über Sonnenlicht, aber über Spiegel. Das heißt, da fällt nicht, wie das bei unseren Solaranlagen ist, fällt nicht die Sonne auf eben eine auf Photovoltaik und es wird sofort in Strom umgewandelt, sondern die Sonnenstrahlen fallen auf Spiegel und diese Spiegel werfen das Licht dann auf einen Punkt, der erhitzt wird. Das können unterschiedliche Materialien sein, die da erhitzt werden. Das ist relativ komplex alles. Eigentlich ist es relativ einfach, aber um das zu verstehen, es wird da was erhitzt. Und diese Thermie, diese Wärme wird danach verwendet, um Strom zu erzeugen. Damit ist man flexibler, zum einen, um zu sagen, jetzt brauchen wir den Strom, jetzt nehmen wir den ab. Und das andere ist natürlich, dass dort halt einfach, sage ich mal,
Sonne
364 Tage im Jahr einfach Sonne vorhanden ist. Und zwar durchgehend und in so einem Maße. Und deswegen, das ist ein ganz tolles Projekt, wie gesagt, in der Wüste. Und das war der Grund, warum ich nach Ouarzazate. Und da kommen wir auch wieder dazu. Ja, und was hat es jetzt mit uns hier in Europa zu tun oder so? Ja, cool ist, dass da so ein Projekt gibt.
Ich hatte ja auch das Bild, wenn ich das erinnere, dass sich Europa und Afrika die Hand geben, richtig?
Richtig.
Das sollte doch so dafür stehen.
Und das ist nämlich Punkt 2, dass wir gesagt haben, wir als Europäer, wir haben es in erster Linie die Hauptschuld, oder nicht als Europäer, aber sage ich mal als schon entwickelte Länder, haben wir einfach sehr viel von dem verursacht, was klimatechnisch gerade abgeht, muss man einfach so sagen. Wiederum drunter leiden tun ganz oft die Menschen, die arm sind und die eben in Regionen leben wie Mittelamerika, wie eben Afrika, in Asien, gerade in Küstennähen. Und für uns als Europäer liegt Afrika einfach am nächsten. Mhm. Das ist das, was einfach uns berührt, wo wir ganz nah dran sind und vor allem, wo wir auch zusammen arbeiten können, um Lösungen zu finden.
Okay.
Und zwar, dass beide Seiten davon profitieren. Und das war unser Gedanke, zu sagen, hey, zum einen wollen wir auf Augenhöhe aufeinander zugehen, deswegen auch so der Weg nach Afrika, auch ganz viel eben zu Fuß. Ich bin ja 1200 Kilometer auch gelaufen. Das war eben der Gedanke, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns begegnen, weil wir sehen euch. Ich glaube, ihr seht uns auch. Und wie können wir zusammen zu einer Lösung kommen? Und wenn wir jetzt sagen, in Afrika ist einfach ein ganz großer, nicht genutzter Bereich, das ist die Wüste, das ist die Sahara.
Ja.
Und wenn wir zusammenarbeiten mit beispielsweise Geldern aus unserer Region, Investoren, mit Technologie, die wir hier haben, mit Afrika zusammenarbeiten, können wir zum einen Entwicklung schaffen dort, aber Entwicklung, die nicht nur heißt, wir bringen euch irgendwie, also es geht ja nicht bei Entwicklung drum, dass man sagt, hier, wir bringen euch Hilfsgüter, hier viel Spaß damit. Sondern
mehr oder weniger ausbilden und
also richtig,
selbstbefähigen. Sozusagen.
Richtig, Selbstbefähigung. Das ist im Endeffekt, was Entwicklung ausmacht. Und das Schöne ist ja an solchen Anlagen, die Länder haben dann diese Anlagen und die haben dann die Sonne ist eine endlose Ressource, die scheint einfach umsonst. Wenn die Anlage da ist, dann scheint die und dann scheint die und dann scheint die. Da können wir es schaffen, wenn wir zusammenarbeiten, zum einen Entwicklung zu schaffen, auch für die Zukunft wirklich was Festes, eben Ausbildung reinzubringen in die Region und dann aber gleichzeitig, dass wir sagen, okay, erstmal kriegt ihr Strom, vielleicht habt ihr in ganz vielen Regionen überhaupt noch gar keine Möglichkeit und dann das, was ihr aber überschüssig habt, könnt ihr an Europa verkaufen. Wir haben einfach keine Sahara, wir haben nicht die 364 Tage mehr Strom, Sonnenstrom. wir können das in dem Maße nicht machen, aber wir haben eben Technologie und wir haben Mittel zur Verfügung, um das umzusetzen und wenn wir sagen, wir produzieren diesen Strom in Afrika und bringen den dann irgendwann, wenn es soweit ist, auch nach Europa, dann haben wir, was eben möglich ist, was viele Leute denken, oh, das sind 3000 Kilometer, wie soll das denn gehen? Es ist technisch möglich. Du verlierst auf diesen 3000 Kilometer gerade mal 10%
von der Energie.
Auf Langstreckenkabel. Und das ist alles möglich. Da ist, wir haben uns da natürlich im Projekt auch ganz viel mit Wissenschaftlern getroffen und auseinandergesetzt, haben da ganz viel gesprochen.
Ja.
Und es ist alles möglich, es ist alles machbar, das sind politische Hürden. Und naja, aber um eben nochmal zurückzukommen, der Grund ist zu sagen, hier zum einen, wir haben vielleicht irgendwann die Möglichkeit auf sauberen Strom und in Afrika gibt es die Möglichkeit auf Entwicklung, auch auf sauberen Strom, diese eben, sag ich mal, Leapfrogging zu betreiben, direkt diesen Step zu überspringen von Erdöl und Kohle, den wir hatten, um unsere Wirtschaft zu boosten, sondern direkt zu grüner Energie umzusteigen, hochzuspringen. Und das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das war für uns wichtig. Und deswegen aber auch auf Augenhöhe, nicht so als hier.
Nicht, ich komme da jetzt hin und
wir zeigen euch, was angeht, sondern eine Diskussion auch zu schaffen.
Und das war ja eigentlich das, was du auch, also während der ganzen Bewegung, sage ich jetzt mal, weil du bist nicht nur gelaufen, du bist sehr, sehr viel gelaufen, aber halt auch irgendwie übers Wasser muss es ja anders kommen.
Ja.
Aber was eigentlich so dein ganzes Projekt damit ausgemacht hat, zu sagen, du triffst dich mit Leuten vor Ort, wo du irgendwie anhältst, wo du übernachtest und redest mit den Menschen, gehst halt in eine offene Diskussion, sondern jetzt nicht irgendwie, ich komme jetzt mal daher und erzähle euch mal was, sondern es ging ja mehr oder minder auch um einen Austausch und das mit verschiedensten Leuten, dass du irgendwo gesprochen hast, auf offenen Plätzen, du bist bist in den Bayerischen Landtag gegangen. Hab mich
mit den Grünen getroffen.
Ja, du hast dich mit Unternehmen getroffen, also wirklich ganz vielfältig. Was ist dir denn da so? Hey, das war krass, oder?
Ja, ich glaube alles. Also das Ganze an sich, das war... Ich habe mir das ja nicht wirklich so ausgesucht. Das ist ja einfach passiert. Das hat sich so entwickelt. Ich meine, wo wir angefangen haben, über das Projekt zu sprechen, hatten wir ja noch keine Ahnung, was das irgendwie für Ausmaße annimmt. Das war, wenn wir das Team dann auch vergrößern müssen, weil wir es überhaupt nicht mehr gestemmt bekommen haben. Und das einfach wirklich dieses Gesamte, zum einen diese körperliche Belastung. Ich bin, wie gesagt, in zwei Monaten ein bisschen was, ich bin 1200 Kilometer gelaufen, habe Reden gehalten vor großen Menschenmassen. Ich habe Workshops gegeben in Schulen, in Unis. Ich habe mich mit Unternehmen getroffen, mit Geschäftsführern, habe Presseveranstaltungen gehabt, habe mich mit Bürgermeistern, mit im Landtag, mit Politikern getroffen, dann Wissenschaftler besucht, da extrem interessante Gespräche geführt, habe auch ein paar Podcasts aufgezeichnet und also und dieses wilde, also was da passiert ist in so kurzer Zeit, ja. was da an Begegnung stattgefunden hat, was ja auch das Ziel war, was wir ja auch wollten. Wir wollten eine Plattform schaffen, um über Lösungen zu diskutieren, mit allen möglichen Menschen, jedem die Möglichkeit geben, mich auf dem Weg zu treffen, zu Events zu kommen, mitzugehen, Fragen zu stellen, Diskussion anzuregen, zwischen unterschiedlichsten Leuten, nicht nur zu sagen, ich bin der Mensch und ich will jetzt das, sondern wirklich mal alle Stimmen auch zu hören, zu sagen, ja, auch eben, wie gesagt, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, irgendwie alles zusammenzubringen. Und das war, ja, uns wichtig und dass eben über Lösungen gesprochen wird, wo auch immer wir hinkommen und hoffentlich noch weiter darüber hinaus. Und das, ja, wenn ich jetzt was picken müsste, so dieses Bild, wo ich zum Beispiel hier durch nach Hause, ich bin ja wirklich von Berlin los, ziemlich lang durch Deutschland und dann bin ich ja durchs Allgäu, durch mein Zuhause nochmal durchgekommen. Und so dieses Ding, du wachst da, ich bin da extra, weil ich ja schon wusste, ich reise danach weiter, ich mir jetzt richtig gegönnt, bin auf einen Berg gelaufen.
Hier am Allgäu,
hab da oben geschlafen, auf einem Berg, und bin da morgens natürlich immer so um 6 oder 7 raus aus den Federn. Ich hatte ja dann wirklich immer volle Tage mit Laufen, mit Presseterminen. Bin dann da auf dem Berg, habe mir den Sonnenaufgang angeguckt, habe da irgendwie mein Müsli gegessen und dann so in dieser Ruhe, also wirklich diese Kombination aus dieser Ruhe, die du da hast, in der Natur zu sein, alleine. Ich war ja ganz, ganz viel allein.
Ja. Zumindest bei deinem Wanderung.
Ja, ja, genau.
Wenn du ja irgendwo angekommen bist, warst du eigentlich nie mehr allein.
Richtig. Und dieser Vergleich von diesem da oben auf diesem Berg aufwachen und dann runterlaufen von diesem Berg und dann triffst du die Menschen und dann begleite ich die Zeit und dann begleite ich das Fernsehen, dann kommt das Team noch, dann hier habe ich natürlich auch noch meine Eltern getroffen, dann läufst du mit denen, dann redest du über Stunden, reden, Sachen erklären, und dann irgendwie kommst du an, dann machst du dich kurz frisch, dann gehst du sofort zum Bürgermeister, hast da ein Meeting, dann gibst du einen Workshop und dann fällst du einfach noch tot ins Bett. Ja. Also hier natürlich dann ins Bett, sonst natürlich ins Zelt, manchmal auch in eine Jugendherberge oder ein Hostel. Und dieser krasse Vergleich zwischen diesem vollen Outwards, vollkommen krass mit Menschen und reden und diskutieren und dieses vollkommener Retreat, so zurück in die Natur, so ins Nichts, alleine sein.
Eine krasse Gegensätze eigentlich. So,
ne? Das ist voll! Ja. So dieses Gleichzeitige. Ja. Das war, glaube ich, das, was am verrücktesten war an dem Ganzen.
Ja. Krass. Es ist schon echt ein Riesenabenteuer, muss man irgendwie sagen. Ne? Ich glaube, sowas machen die wenigsten in ihrem Leben. Zum einen körperlich so eine krasse Geschichte zu machen, so zu wandern, draußen ja mehr oder minder zu leben, mit allem genau irgendwie, was du hast, auf deinem Rücken. Und du hast ja selber gesagt, du hast eine Schuhgröße dazu gewonnen, weil deine Füße einfach gelitten haben. Also auch natürlich, weswegen das Projekt gestartet ist, also die Idee dahinter, sowas zu machen, ist schon eine coole, krasse und ja bewegende Story. Wenn du jetzt mal so dich nimmst und während dieser Zeit, und das waren dann wirklich aufregende Monate, wo ganz viel irgendwie auf dich eingeprasselt ist, wo du danach sagst, das nimmst du, also das hast du daraus irgendwie mitgenommen, sowohl für dich persönlich als auch jetzt für das Thema Klima, also es kann alles so sein, aber wo sagst du, das ist daraus irgendwie entstanden oder so hast du dich irgendwie weiterentwickelt? Gibt's da was?
Klar, ich habe natürlich extrem viel gelernt, rein aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch vor so vielen Leuten zu sprechen, einfach so, einfach mal easy, so klar, ich treffe mich jetzt mit den krassesten Menschen hier irgendwie mit, was weiß ich, für Geschäftsführern und Presse hockt dabei und alle fragen dich oder du pitchst da mal spontan einfach aus dem Blauen raus im Landtag vor Politikern oder solche Sachen, dass wenn du sowas mal gemacht hast, dann hast du nicht mehr so großen Respekt vor so, ja, halt mal deine Rede, ja, okay, krieg ich schon hin. So, das ist irgendwie, vor allem so zwischen Tür und Angel, das ist ja der Witz, du bereitest dich da ja nicht 2 Wochen drauf vor, sondern so mal kurz, wie gesagt, noch so kurz 10 Minuten vorher recherchieren, was sind eigentlich meine Gesprächspartner, okay, was erzähle ich denen jetzt? das ist schon, da gewinnst du natürlich ein großes Selbstbewusstsein, ja, sag ich mal, an diesem Rausgehen und mit Menschen arbeiten, reden, halten, sowas. Das ist natürlich ein super Skill, sag ich mal, den ich dazu gewonnen habe. Aber jetzt klimatechnisch oder persönlich, was ich extrem mitgenommen habe, ist natürlich, dass ich habe sehr viel gelernt und musste dann auch lange erstmal über alles nachdenken. Mhm. Also es war ja so voll, ich hatte gar keine Zeit, es zu verarbeiten. Ja. Nach Marokko war ich dann erstmal weg aus der Welt, weil ich das irgendwie alles mal verkaddeln musste, so in mir drin, so was ist da eigentlich gerade alles passiert. Und dann habe ich natürlich auch viel drüber nachgedacht, was man da so bewegt hat oder was man allgemein so bewegt, was ich auch weiter tun möchte. Mhm. Und ich glaube, was ich vor allem für mich draus gezogen habe, war, dass wir als Menschheit einfach extrem, wenn wir mehr Mitgefühl mitbringen würden und Empathie für unser Umfeld, also nicht nur jetzt für dich, sondern auch für die Pflanze, für den Baum, für alles, also die Menschen, die uns umgeben, die Natur, die Tiere, die Welt und auch das Haus, einfach nur, den Wert unseres Umfelds empfinden. Mhm. Das kann man jetzt als hippie-mäßig abstempeln. Mhm. Man kann es aber auch einfach so sehen, dass ich, was will ich entgegengebracht bekommen? Mhm. Ich will auch Mitgefühl und Verständnis entgegengebracht bekommen. Und wenn wir das leben würden in unserer Gesellschaft, nicht nur auf uns beziehen würden, sondern sagen würden, ich lebe wirklich Mitgefühl für meine Umwelt, dann denke ich mal, dass wir an einem ganz anderen Stand in unserem Leben wären. Weil dann würden wir uns vielleicht auch fragen, was mit den Menschen passiert, die eben drunter leiden, mit dem, dass ich jetzt vielleicht ein fossiles Auto fahre. Ich sage nicht, dass wir unser komplettes Leben sofort ändern sollen, aber zumindest mal mit Bewusstsein anzufangen, haben, mit Mitgefühl anzufangen und aber auch Mitgefühl gegenüber Menschen, die vielleicht in einem Sektor arbeiten, wie in der Kohle zum Beispiel, und das zumindest mal Verständnis aufzubringen, zu sagen, hey, okay, ich verstehe, warum du Angst hast. Nicht, hey, du solltest da weiterarbeiten, wir sollten die Kohlekraftwerke laufen lassen, ganz im Gegenteil, aber mit Verständnis ranzugehen. Ja. Und ich glaube, dass wir dann auch viel schnell ändern würden, wenn wir unsere Angst mal versuchen würden abzuschalten und offen zu sein, verständig zu sein. Und ja, dass wir da, glaube ich, ganz schnell an einem anderen Punkt wären. Und das habe ich für mich mitgenommen, dass ich mehr, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, ein Projekt zu machen oder vielleicht mal machen möchte, wo ich mit Menschen über was spreche, wäre das wahrscheinlich, über Mitgefühl. klar, und dann diese einzelnen Themen sind unglaublich wichtig. Klimaschutz ist wichtig, zu sagen, wo ist es eine Gerechtigkeit auf der Welt. Das sind alles Themen, die mich sind Friedensthemen. Und für mich ist da eben einfach die Wurzel dessen, ist irgendwo gegenseitiges Mitgefühl und Mitgefühl für unsere Umwelt. Und das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe aus dem Projekt, ist es noch ein bisschen vielleicht hinter die Fassade da zu gucken. Schön.
Ja. dass man sowas mitnimmt, was man halt auch nicht nur für die Projektzeit hat, sondern was sich jetzt irgendwie so im Leben begleitet, was man daraus lernt. Und das finde ich machen solche Projekte, das macht irgendwie, wenn du auf Reisen bist, dass du verschiedenste, also das merke ich immer wieder, wenn ich jetzt auch mit welchen spreche, einfach ganz andere Perspektiven wahrnimmst, wenn du mal aus deinem Gewohnten und aus deiner Komfortzone rausgehst. Gibt es für dich noch was, wo du sagst, das möchtest du irgendwie unbedingt teilen? Vielleicht auch vor Ort in Afrika, als du dann da angekommen bist.
Ja, das war insgesamt einfach krass, weil du setzt da über mit der Fähre und bist auf einmal innerhalb von einer Stunde bist du da ja von Spanien in drüben in Afrika, in Marokko, und man denkt dann ja erstmal so, ja, es ist ja so nah aneinander, das ist irgendwo schon irgendwo so ein bisschen ähnlich, das ist eine komplett andere Welt, du bist da eine Stunde, zack, bumm, und du bist in einer anderen Welt. Und das war für mich interessant, weil ich ja, wie gesagt, auch in bis jetzt nur vorher einmal in Afrika war, und da im Busch ist natürlich auch wieder was komplett anderes, und da war ich ja natürlich voll in der Gesellschaft drin, und es war total spannend, dort den Menschen wirklich zu begegnen. Wir hatten dann da, also wo ich dann final angekommen bin in Ouarzazate, eine Riesenkonferenz mit so 30, knapp 30 jungen Marokkanern, die dann da mit Bus und Zug angereist sind, und wir hatten da wirklich eine Konferenz, wo es eben einen Workshop gab, dann halt auch teilweise auf Arabisch übersetzt, hatten wir eine in der Konferenz, die dann so nett war, halt auch auf Arabisch zu übersetzen für die anderen Ja, da wirklich auch mal austauschen, was habt ihr eigentlich hier für Anliegen, für Probleme, was beschäftigt ihr, wie weit seid ihr eigentlich mit dem Thema Klimaschutz, was bedeutet das alles? Und das ist einfach nochmal eine andere Welt und das war total spannend, ja, da einfach diesen Austausch zu haben und zu diskutieren und auch einfach mal andere Sichtweisen einfach auch zu kriegen. Und aber auch eben dieses Feuer von den Leuten, diese Begeisterung von denen, die sagen, wir kämpfen für das, wir machen das und die wirklich ihr ganzes Leben da reinstecken, was zu bewegen in ihrem Land. Und das war ganz toll, mal ganz abgesehen von der anderen Kultur, die du da antriffst, dass da natürlich dann halt immer zu den gewissen Ruhezeiten halt dann auf den Dächern Muezzin gesungen hat und so. Und du bist dann da so, ah ja, krass, cool. Und du sitzt dann da und denkst dir, boah, nice. Also ganz anders. Ja. Und das war total spannend für mich und natürlich auch wunderschön in Marokko. Und dann, ja, ich durfte auch in der Universität dann einen Workshop geben, was du da auch denkst, was qualifiziert mich jetzt. In der Universität einen Workshop zu geben, ja. Aber klar, ich bin natürlich nie als wissenschaftlicher Mensch irgendwo aufgetreten, sondern als Botschafter, kann man so sagen, für Lösungen. Und es war total toll, da wirklich auch die Chance zu kriegen, mit den Leuten einfach sich auszutauschen. Und da bin ich ganz dankbar für. Vor allem auch, weil natürlich Afrika selber extrem viel zu erwarten hat. Also wir werden ja bis 2050 wird sich die Bevölkerung in Afrika verdoppeln. Das ist die einzige Region auf der Welt. Wir haben jetzt 1,2 Milliarden Menschen in Afrika, 1,2 Milliarden in Indien, 1,2 Milliarden in China. Das sind so die krassesten. Richtig, genau. Nur China und Indien, die Bevölkerung wird sich weiterentwickeln, aber nicht so stark. Wie gesagt, in Afrika Verdopplung bis 2050. Jetzt haben wir aber in Afrika aktuell nur eine Tonne CO2 pro Kopf verglichen mit, sage ich jetzt mal, einem Europäer, der unterschiedlich natürlich pro Land, sagen wir jetzt mal, bei 10 pro Kopf liegt. Wenn wir jetzt sagen, Afrika geht den gleichen Weg, den wir gegangen sind, zu Wohlstand durch fossile Energien, so um es mal ganz umgangssprachlich zu sagen. Und das wissen natürlich Leute dort auch, die sich mit diesen Themen beschäftigen und eben diese Herausforderung, die jetzt auf das Land zukommt und dann zu sagen, ja, aber natürlich wird auch Afrika zu Wohlstand kommen. Wie schaffen wir es jetzt dort, grünen Wohlstand zu schaffen? Mhm. Und diesen Austausch, diese Diskussion mit den Leuten dort zu haben und auch zu sehen, das Bewusstsein ist da, der Wille ist da und dann der Kampf ist da, so zu was Gutes rauszumachen, eben aus dieser krassen Entwicklung, eben aus diesem Potenzial in die negative und positive Richtung, da was Gutes draus zu machen. Das war ja ganz toll, das zu erfahren und die Chance zu haben, da wirklich auch mal, ja, sich auf Augenhöhe zu begegnen.
Ja, also klingt wirklich sehr, 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 sehr cool, sowas erleben zu dürfen, aber auch so wahnsinnig viel daraus zu lernen und das vor allem auch zu teilen mit allem, so was du gesagt hast, ja, irgendwie in den Austausch zu gehen und eigentlich auch verschiedensten Menschen auf diesem Weg zu begegnen. Und ja, ich habe noch zwei abschließende Fragen an dich. Mhm. Die jetzt auch gar nicht unbedingt mit dem Projekt in Verbindung stehen müssen. Was würdest du sagen, bedeutet Reisen und Freiheit für dich?
Puh, das ist eine interessante Frage. Was bedeutet Reisen und Freiheit für mich? Reisen bedeutet für mich irgendwie erstmal lernen. Erfahren, nicht im Sinne von nur coole Erfahrungen machen und feiern und alles geil, sondern Reisen ist für mich eher sein Feld erweitern, seinen Blick erweitern, mehr Verständnis zu bekommen, eben Neues in die Richtung zu lernen, sich selber zu entwickeln. Und Freiheit, ich meine, Freiheit, wir sind unglaublich frei in unserer Gesellschaft. Und ich glaube auch zu sehen, dankbar zu sein, wie frei wir hier eigentlich sind, dass wir uns einfach entscheiden können, cool, ich kann jetzt einfach reisen gehen, ich kann hier einfach mal nachts rausgehen in den Wald, ohne Angst zu haben, irgendwie wegzukommen. Ja. Ganz viel, also Reisen und Freiheit, das ist so ein, wow, da kannst du jetzt... Aber mir persönlich bedeutet das natürlich unheimlich viel, die Möglichkeit zu haben, die Freiheit zu haben, in meinem Leben zu sagen, ich kann Dinge einfach tun. Mhm. Und ich schätze es unglaublich, dass ich diese Freiheit habe und könnte auch nicht, möchte, würde auch nicht darauf verzichten wollen, zu sagen, ich reise jetzt nicht mehr, ich höre jetzt damit auf,
ja.
weil es einem einfach unheimlich viel gibt, aber eben weil es auch hilft, Austausch zu schaffen, Verständnis zu schaffen und vielleicht auch manchmal nochmal so die Bremse bei einem selber reinzuhauen, so hey, lehn mal eine Runde zurück und guck mal, mit was für, in Anführungszeichen, Problem schlägst du dich gerade rum oder was, also so aus dem Alltag einfach mal rauszutreten und sich mal anzugucken und zu sagen, boah, hey, krass, worum drehst du dich eigentlich gerade, worum kreisest du gerade und das, man sieht, wie unwichtig doch manche Dinge sind beim Reisen. Das stimmt,
Letzte Frage.
Ja.
Du guckst 5 Jahre weiter. Wo siehst du dich?
Das ist eine gute Frage. Ich plane nicht wirklich, weil mein Leben hat mir gezeigt, ich habe früher extrem geplant. Ich komme aus dem Leistungssport, wie gesagt, Mountainbiken, zack, 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 immer wissen, wo es lang geht. Und es ging dann irgendwann nicht mehr so und dann sind auf einmal ganz verrückte Dinge in meinem Leben passiert, innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe einfach festgestellt, dass ich nicht plane, aber ich habe natürlich Wünsche, Träume, Ideen, Richtungen und Vorstellungen.
Ja.
Und ich bin einfach von Herzen Kamerafrau, ich fotografiere von Herzen gern und wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem Film. Und ich liebe Reportage, ich liebe Doku und ich will mich da einfach weiterentwickeln. Ja. Ich habe bisher ganz viel im Image-Bereich gemacht, Imagefilm, Werbung, Eventfilm, Fotografie, lauter solche Sachen und will mich da so ein bisschen wegbringen von und ja, Richtung Reise, Dokumentar, Foto, Film zu gehen, das ist das eine. Und ja, ansonsten habe ich keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich sein werde. Ich weiß, dass meine Wurzeln im Allgäu sind und dass ich es hier liebe. Aber ich bin unheimlich offen für alles. Und das ist, glaube ich, ganz toll.
Ach, sehr schön. Liebe Camilla, ich danke dir für dieses echt sehr coole, interessante Gespräch und irgendwie eine ganz andere Geschichte, die man irgendwie mit Afrika verbinden kann. Ihr hattet dazu ein Social-Media-Profil, es gibt es auch immer noch. Also wenn man sozusagen
so mal nachgucken möchte.
Genau, so mal nachgucken möchte, dann kann man das. Das verlinke ich dann sozusagen auch gerne nochmal in den Shownotes, damit man sozusagen von diesem ganzen Projekt und der ganzen Reise nochmal einen Eindruck gewinnt. Ja, ansonsten hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und danke dir.
Danke dir, mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht. Ich fand es ganz toll, dass du mich da irgendwie in Erwägung gezogen hast.
Danke, schön.
Dann, ciao.